Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Digitech-Podcast mit mir, Philipp Rüegg, am Luca Fontana. Eigentlich stellt mich der Gast zuerst vor, nicht? Oder am Schluss, ich weiß es nicht. Ja, mit der Martina Gassner vom SRF Digital.
Hallo miteinander.
Herzlich willkommen. You had one job.
Ich habe mir es mittendrin noch anders überlegt. Aber nein, ich glaube, dass... Hey, ich höre einen Podcast, dann redet ihr schon 5 Minuten und du hast das Gefühl, habe ich nicht zwischendurch eine Stimme gehört, die ich nicht kenne? Und dann sagt übrigens, auch noch da ist so und so. Also, es gibt ganz viele Möglichkeiten.
Da bin ich. Hoi.
Genau, da ist sie. Danke, dass du da wieder uns aushilfst. Wir haben einfach den Simon ersetzt.
Ja.
Oder? Mit, genau.
Mit jünger,
hübscher und flexibler.
Kompetenz
und kompetenter.
Der Simon weiss einfach noch nicht, dass ich den Anfang August in die Ferien gehe und von ihm erwarte, dass er mich dann bei mir vertritt.
Ja, das haben wir alles so abgemacht. Ich hoffe, er hat das Memo bekommen.
Ich hoffe es auch.
Genau.
Also jetzt haben wir es abgemacht. Jetzt haben wir es gesagt, jetzt kann man es nicht mehr zurücknehmen.
Voilà. Und wenn er es nicht weiss, dann wissen wir, dass er den Podcast nicht hört. Gut, ich weiss, ich muss sagen,
jetzt haben wir ihn im Sack.
Ich glaube, ich habe den auch nicht gehört in den Ferien. Dann bist du ja in der Ferien. Dann. Ja. Ich habe zuletzt einen Artikel gelesen, dass wenn man ein Kind hat, dann ist man sowieso nie in der Ferien. Dann geht man auf einen Trip. Das ist kein...
Was?
So Huffington Post, ein lustiger Artikel gehabt. Immer so, okay. Ja, keine Ahnung, wenn du irgendwie ein Töpfchen mitnimmst, damit es aufs Witz gehen kann, dann ist es keine Ferien, dann ist es ein Trip.
Ja, das stimmt.
Ja, wenn du am 6 wieder musst aufstehen, weil sich die Kinder das Memo haltet, dann sind es keine Ferien.
Genau,
definitiv
keine Ferien,
nicht.
Ist ein Trip. Einfach so Erwartungshaltung. Nein, ist doch toll. Also komm, dann erzähle ich doch schon mal, was wir denn heute werden alles Lustiges besprechen. Oh, obwohl, der Luca und ich, wir haben ja etwas ganz, ganz Verrücktes noch gesehen. Ich glaube, hast du mir das geschickt oder ich dir? Über das müssen wir auch noch kurz reden.
Ich glaube, du hast es mir geschickt.
Oh, vielleicht musst du es geschickt googlen, Martina, wenn es nicht gesehen
ist. Ich kann gerade sagen, wieso jetzt mir niemand geschickt?
Was ist da los?
Wir haben ein Video gesehen, warte, der muss das Video schauen, kann es geschickt zeigen. Zwar von James Bond. Du kannst einfach James Bond, Crocodile Stunt, googlen. Warte, ich hau da schon das Video rein. Hey, da verreckst. Und der es gemacht hat, der wäre auch fast verreckt. in dem, das ist Live and Let Die, glaube ich, oder so. Mhm,
genau, mit dem Roger Moore.
Genau, und in der einen Szene ist halt wieder der Bösewicht, der seine Krokodil hat, wie immer im James Bond Movie das normal ist.
Krokodil oder Haifisch mit Laser.
In der einen Szene kommt der James Bond dann über so 4 Krokodil, rennt er drüber. Und das haben sie echt gemacht. Und du siehst einen Stuntman, der das macht und irgendwie diverse Mal reingeht. Und ich weiß auch nicht, ich glaube, so einen abgefahrenen und unnötigen Stunt habe ich noch nie gesehen, weil wenn du es nachher im Film siehst, hast du eh das Gefühl, es sieht nur fake aus.
Im Film, gell? Es ist irgendwie eine Sekunde im Film. Für die eine Sekunde im Film, wo der James Bond irgendwie auf einer Insel mitten im See ist und der Bösewicht ist halt ausrapp von dem See und sagt, hahaha. Du kannst mich da nicht anmachen. Und dann muss er halt eben irgendwie rauskommen und er sieht halt die Krokodile im Wasser, weiss, ich kann nicht durchschwimmen, sonst habe ich ein Problem. Und der James Bond, wie er halt ist, er kommt halt einfach von Krokodil zu Krokodil auf den ihrem Rücken raus. Und das ist eine Sekunde im Film. Und natürlich bei jedem Krokodil, wo er drauf kommt, schnappt der Krokodil nach seinen Füßen, weil der Krokodil findet Alten. Und der Witz ist eben tatsächlich, dass sie das mit echten Krokodil gemacht haben. Und der Stuntman hat das natürlich nicht beim ersten Versuch geschafft, auf den ihren Rücken zu kumpen, sondern hat sicher 3, 4, 5 Versuche gebraucht, fällt dabei tatsächlich halb ins Wasser und halb nicht. Und die einen Krokodil schnappen und treffen den Teil auch. Und du schaust also und denkst einfach nur, Alter, wie unnötig riskierst du schon dein Leben? Nehmen doch einfach Attrappen, es sieht eh schon fake aus. Selbst mit 8 echten Krokodilen, so etwas Krasses, Unnötiges habe ich selten gesehen.
Und vor allem, sie haben ja offenbar Krokodilattrappen dort, wie man ganz offensichtlich sieht.
Genau. Es sind ja auch nicht alle Krokodile echt, es hat teils Attrappen, teils echte, aber die da draufkommt, sind echt.
Ich meine, logisch, die Mühler gehen du und so, die schnappen, oder? Ich meine, ich weiß nicht, das kannst du vielleicht dann nicht faken, aber andererseits, so wie sie es nachher dann zusammengeschnitten haben, eben, siehst du wirklich nicht so gut. Aber also, ich frage mich auch, vor allem, wie haben sie das gefilmt? Ich wollte es noch nachlesen. Dort ist doch garantiert einfach einer mit der Knarre gestanden. 100 Pro, oder? Das ist doch eine britische Produktion, aber dort, wo die das gefilmt haben, garantiert einfach ein paar mit dem Gewehr gestanden, wo einfach die Krokodile vermutlich dann gerade verschossen hätten, oder? Also, meine, was gibt es für Sicherheitsmaßnahmen?
Also, Und der Stuntman sieht auch nicht aus, als ob er irgendwie besonders polstert wäre, wo irgendwie sagst, so, ja, wenn der alte Fuß. Also, Oh, der Stuntman macht das aber auch mit einer Kälte, gell? Also der, ja, der macht ja das ja mehrmals zwischendurch, lacht er mal ein bisschen so. Und
ich, also, boah. Ich check's nicht. Vielleicht habe ich irgendetwas missverstanden, warum das nicht gefährlich ist, aber wild, wild. Ja gut, ein Abschweifer, aber ich kann es... Müsst ihr euch wirklich angehen. Sehr komisch, sehr weird. Also komm, genau, zum Programm. Wir fangen an mit den News, und zwar als erstes die neue Switch. Die OLED-Switch, ja, eben nicht, genau. Ob es Pro ist oder nicht, diskutieren wir nachher. Dann gibt es GTA 6 ist in der Mache. Was dort das beinhaltet, das, über das können wir kurz reden. Dann Assassin's Creed, wo es dort hingeht im nächsten. Die planen so ein bisschen... Ja, ich rühre mal MMO in den Ring, aber es ist mehr so Live-Service-Game. Dann Audacity, etwas, wo viele von uns brauchen zum Aufnehmen. Dort hat es Vorwurf gegeben, dass die ganz, ganz viele fiese Daten sammelt. Das schauen wir an. Und dann zum Schluss, wenn wir noch Lust haben, reden wir über Star Wars Visions. Und der Luca hat ganz viel Lust. Dann im Big Screen reden wir nochmal über den Luca, aber nicht uns, sondern über das Seemonster, glaube ich, oder? Oder? Ja. Also doch uns. Black Widow und vielleicht auch noch, müssen wir mal schauen, wie wir es mit der Zeit haben. Castlevania und Werewolves Within. Und dann in der Spielecke vor allem Old World, das habe ich viel gezockt. Und eventuell noch Wildermyth. Ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht. Aber komm, wir fangen an mit den News. Und dann wechsle ich da schon mal über. Und zwar genau die Switch OLED. Genau, Martina, du hast schon gesagt, Pro. Ich kann ja mal sagen, was sie beinhaltet, die neue Switch. Die haben es diese Woche vorgestellt. Sie wird 7 Zoll, mit dem ist sie ein bisschen grösser als die Standard-Switch, ist ja 6,2, Switch Lite ist 5,5 Zoll. Ja, sie hat ein OLED-Display, hat 64 GB Speicher statt 32, Stock hat einen LAN-Anschluss, 350 Dollar, 8. Oktober kommt sie. Ja, das ist sie.
Zwei kleine Specs hast du noch vergessen. Sie hat einen neuen Ständer, was wichtig ist. Ah, weil der Ständer, den sie aktuell hat, ist Mist. Und sie hat neue Lautsprecher, was ich aber nicht so wichtig finde.
Komm, ich tue da mal für die, was zuschauen. Ja, genau. Nein, der Ständer finde ich noch, das finde ich noch einen guten Punkt, weil der sieht auch wirklich noch... Also der erste war so winzig gewesen. Und jetzt ist
das einzige Gute am ersten war ja eigentlich, dass wenn er abbrochen ist, du ihn hast wieder einklicken können, weil sie gewusst haben, er wird immer abbrechen und so eine Mechanik gemacht hat, um einfach wieder zurückklicken. Aber der war richtig doof, weil er hat nur einen Winkel kennt. Ja. Also du musst ihn genau auf eine Größe können konfigurieren.
Und halt wirklich nicht so so stabil gewesen. Und jetzt ist er über die ganze Breite hinten dran.
Und gerade verstellbar eben. Je nach Winkel, wenn du gerade nebeneinander hockst und willst gamen, sieht man ja so schön im Trailer, dann könntest du es ein bisschen mehr kippen und dann sieht man besser drauf.
Wie so eine Surface-Funktion. Ja, und sonst hat es nicht viel eben. Also, der ist natürlich kompatibel. Also, genau, das weiss ich gar nicht. Du kannst in das Dock die anderen drei tun. Ich weiss es ehrlich gesagt umgekehrt gar nicht. Geht das, die neue Switch, auch die alten Docks? Das weiss ich jetzt nicht einmal.
Was wieso mich, nicht, ist die Frage. Ist ja alles gleich, oder?
Es müsste schon gehen. Was... Ja, nein, überrascht hat es mich nicht, dass sie nicht darüber geredet haben. Aber die Joy-Con...
Oh, sorry.
Ich kann nur sagen, die haben das extreme Problem mit diesen Joy-Cons, das Joy-Con-Drift. Und das wird einfach nie thematisiert von Nintendo. Das wird einfach irgendwie totgeschwiegen. Ich würde mich nicht wundern, wenn das die Switch immer noch hätte, das Problem.
Ich habe ja mal so gerne... Also meine Joy-Cons sind alle gedriftet. Mehrmals. So. Ich habe mehrere Joysticks ersetzt und gerade diese Woche sind sie wieder aus der Reparatur gekommen, weil zwei davon wieder gedriftet haben. Und
so
das erste Mal, wo ich sie reparieren wollte, habe ich gedacht, das kann ja nicht sein, das muss ich auf Kosten von Nintendo machen. Und dann habe ich Nintendo geschrieben, extra am Kundenservice, dass sie einen Drift haben. Dann schreiben sie zurück, kennen wir nicht, was ist dein Problem? Weißt du, so, haben wir noch nie gehört. Haben wir noch nie gehört, Frau Gassner. Wie können wir ihnen behilflich sein? Dann schreibe ich, und mir ist ja schon, also es ist ja eigentlich nur darum gegangen, mir Nintendo dazu, ein offizielles Dokument von Nintendo zu haben, wo draufsteht, Entschuldigung für den Joy-Con-Drift, wir reparieren sie ihnen. Und egal, was sie gemacht haben, egal wie viele E-Mails ihre Team geschrieben haben, sie haben nie zugegeben, dass sie das Problem kennen, haben oder für mich würden reparieren. Es war immer der Deal gewesen, und das ist mega bescheuert für Schweizer. Du musst das einschicken zu Nintendo, aber in der Schweiz gibt es wie keine Stelle. Also musst du es auf Deutschland schicken, dann musst du ein Zolldokument dazu tun. Und sie sagen dir nicht, ja, ist okay, wir übernehmen deine Reparaturkosten. Also eventuell machst du den ganzen Aufwand und am Schluss sagen sie, hey, das war kein Joy-Con-Drift, das geht nicht auf... das geht nicht auf Garantie, sie müssen auch noch irgendwie 200 Schutz zahlen oder keine Ahnung. Ich habe es denen auf jeden Fall nie dorthin geschickt, weil sie mir nie vorab haben können sagen, dass das der Fall ist und dass sie für das würden, Garantie übernehmen. Und so habe ich es jetzt immer hier privat oder bei irgendwelchen Leuten reparieren lassen, irgendwo in der Schweiz. Was übrigens easy geht, das ist nicht so eine Sache.
Hey, ja, das ist nicht. Ja, das ist
frag mich, ob das
ja die Geschichte.
Ja?
Was?
Du hast ja die Sendung lang eingeschickt, oder?
Ja, ja, eben. Ich kann gerade sagen, ich frage mich, ob das irgendwie etwas damit zu tun hat. Ich habe ja auch eine kaputte. Also bei mir ist einfach Switch selber, hat eines Tages gefunden, ich schalte mich nicht mehr ein, ohne ersichtlichen Grund. Es war eigentlich nichts kaputt dran. Oder scheinbar nicht. Dann habe ich das, ist aber noch in Garantie gewesen, habe ich das bei uns, bei Digitec, also auch dort gekauft gehabt, habe ich es eingeschickt gehabt. Und dann habe ich irgendwie einen Monat nichts mehr gehört. Er hat es aber auch geheißen, so, ja, es kann bis zu 4 Wochen dauern. Darum habe ich keinen Puff gemacht, aber nach 4 Wochen irgendwie immer noch nichts gehört. Nach 5 Wochen bekomme ich ein Joy-Con. Ich bekomme einen Karton heimgeschickt über mit einem Joy-Con drin. Also einer von diesen zwei, die du ja hin tust. Und der Rest hat gefehlt. Es war nur ein Joy-Con drin. Ich dachte, danke vielmals. Wo ist der Rest?
Kannst du mit dem spielen?
Da habe ich dann gefragt, bei unserem Kunden jetzt, Leute, es fehlt noch etwas. Und dann haben sie gesagt, ah ja, das sei noch dran, das komme ich bald. Habe ich auch wieder 2 Wochen gewartet, wieder Geduld verloren, gefragt, was los sei. Ja, also, wir haben es verloren.
Hey, geil!
Wir wissen nicht, wo es ist. Da hast du das Geld, kannst du neu kaufen.
Vor allem, weißt du, bezüglich Safe Games und so sind sie ja so mies, oder? Also, weißt du, irgendwie, wenn du den Online-Service hast, hast du gar keine Cloud-Saves und so und dann bist du einfach verarscht.
Du wärst total verarscht gewesen. Also, ich habe ja damals, ich habe ja eine Switch gekauft, wo Mario Kart 8 schon drauf installiert war. Mhm. Und das ist dann natürlich in dem Moment weg gewesen, wo ich eine neue Switch musste posten. ja, es ist, ich sag mal, das war eine geile Geschichte. Ja, also aber gut. Haben wir eigentlich schon gesagt, wegen dem Bildschirm, dass der Bildschirm selber ja neuerdings ein OLED
genau. Ist. Das ist ja die einzige Neuerung eigentlich, oder? Dass die neuen OLED statt LCD hat. Und genau, aber das wirklich Interessante ist ja natürlich, es hat ja mega viel Gerüchte vorher, oder? Es kommt ein Switch Pro mit 4K und dank DLSS wird es auch die Leistung können bringen. Die hat genau die gleiche Auflösung, also 720p, wenn du sie unter portabel hast und Full HD, wenn du sie docked hast. Sie haben auch schon bestätigt, sagen genau die gleiche, also der CPU und RAM sind nur auf das sind sie eingegangen, sagen wie gehabt, sagen also nichts anderes.
Das heisst, mehr Speicherplatz aber, oder?
Ja, der Speicher schon, aber von der Leistung ist sie gleich wie die alten. Und das ist natürlich so ein bisschen die Enttäuschung, oder? Jetzt, ich glaube, aber was ich jetzt noch so ein bisschen gelesen habe, aus verschiedenen Quellen, mir geht jetzt trotzdem davon aus, das ist auch nicht Switch Pro. Sie heisst ja auch nicht so. Und die können ja auch immer noch kommen. Und um es noch ein bisschen unterstreichen, haben mega viele noch die alten Gameboys und Nintendo DS Beispiele angezogen. Hey, und ich meine, es gibt so viel. Es gibt so viele Gameboys. Mhm. Es gibt, weißt du, eben, ich muss das Bild schon aufmachen. Allein beim Game Boy gibt es ja den Game Boy, den Game Boy Pocket, Color, Advanced, Advance, SP, Micro. Dann beim DS gibt es den DS, den DS Lite, den nochmal irgendeinen DS, also die Revision, dann den DS
beim XL. Beim DS hat Nintendo auch ein mega schlimmes Modell abgezogen, weil dort haben alle Cartridges eine andere Form gehabt. Das war eine Sauerei. Oh,
Scheiße.
Das ist eine echte Sauerei. Also vom DS zum 3DS zum irgendwas DS haben dann die Cartridges, also die Spiele, die du reingesteckt hast, haben immer ein bisschen eine andere Form gehabt. Die einen haben dann eine Ecke gehabt, die einen sind ein bisschen grösser gewesen, die anderen sind ein bisschen kleiner gewesen, sodass du sie von DS zu DS eben nicht hast können zügeln. Das ist schon richtig frech
gewesen. Nein, das ist aber sehr frech.
Aber
nicht alle.
Das habe ich irgendwie nicht auf dem Radar gehabt. Das ist abartig frech.
Also und vor allem, eben, es geht dann weiter der 3DS, 3DS XL, 2DS, 3DS, also der neue 3DS, dann der 3DS XL, auch der neue. Nur zum sagen, dass sie das Spiel machen sie schon lange, oder? Mit so kleinen Iterationen. Ja.
Aber fällt dir etwas auf, Phil? Eine Pro-Version, irgendetwas mit Full HD, 4K, 8K, ist nie dabei gewesen. Weil das ist ja überhaupt nicht, was Nintendo wollen brauchen oder... Überhaupt. Also ich meine, was machen die für Spiele? Die machen Super Mario, die machen Zelda. Wir lieben die alle, aber die leben nicht von Grafik. Die haben bis jetzt in 720p wunderbar ausgeschaut. Und es wird nie ein Switch Pro geben. Also zumindest keine so wie wir hier, PC Master Race Leute, uns das würden wünschen oder vorstellen in unseren feuchtesten Träumen. Das ist nirgendwo, in keinem Geschäftspapier bei Nintendo auf den Plan, sage ich euch. Auch wenn wir es gerne hätten.
Also, ich stimme zu. Ich habe auch nie, mal, ich habe natürlich die Prognosen immer gemacht, aber das 4K, das ist ja nur darum gegangen, ich bin jetzt nie davon ausgegangen, dass die wieder nur annähernd an eine Leistung von einer PlayStation oder so ankommt. So wie ich das deutet habe, ist es mehr darum gegangen, sie kann es dann besser skalieren auf dem Fernsehen, weil jetzt sieht zum Teil nicht einmal die Schrift scharf aus und dank DLSS eben genau kann sie es halt, weil sie natürlich nicht die Leistung wird haben. Ich bin aber, und ich kann mir immer noch vorstellen, dass die kommt, weil mir geht es nicht darum, dass die mal mithalten, aber die kann ja nicht einmal die bestehenden Spiele spielen. Und das finde ich richtig mies. Also die Switch ist einfach zu langsam. Das Gerät ist richtig, finde ich, beschissen zum Bedienen, weil alles laggt. Und das wäre noch das eine, wenn es Menü
laggt. Die laggt? Nein, sie laggt doch nicht
viel. Oh doch, ich finde die Menü sind richtig träge. Ich meine, geh mal in den Shop rein, der ist ja grauhaft.
Der hat lang zum Laden, aber der laggt doch nicht. Ich hol grad meine Switch.
Ich finde die unfassbar träge. Und, aber genau, das andere finde ich ja, es gibt so viele Games, weißt, so, es gibt so viele Indie-Games, genau, Martin hat es vorhin nicht gehört, aber es gibt ja mega viele Games, eben, von Indie zu Nintendo-Games, die einfach nicht flüssig laufen, weißt, wo irgendwie mit 15 Frames laufen zum Teil, so richtig droppen und die kannst dann einfach nicht gut spielen. Und das finde ich der Hauptpunkt. Mit langsamen Menüs und so, da kann ich mich auch noch umschlagen, aber einfach, wenn das Spiel schlecht läuft. Und das hat angefangen mit dem Zelda Breath of the Wild. Und es wird immer schlimmer, finde ich. Und wenn man einfach da findet, nein, fuck it. Ich traue das Nintendo völlig zu. Nein. Ich kaufe zwei die Blöden, dann machen wir nichts an der Leistung.
Ja, ja, eben. Wie Martin noch gesagt hat, die meisten, die es kaufen, sind wahrscheinlich eben genau nicht die, die jetzt mega Wert auf das legen, sondern einfach ihr neues Super Mario-Spiel spielen. Auch wenn das jetzt nicht 4K ist und nicht mit 60 FPS läuft.
Ja, aber 60? Es läuft ja nicht mit 30, es läuft dann nicht mit 20, aber ja.
Aber das sind, für uns stört das, wir merken das. Aber ich sage jetzt mal, entweder die ältere Generation oder die ganz junge Generation, dann ist das scheißegal. Und das ist halt schon ein bisschen so die Familie, ich sage halt immer so die family-friendly, eben nicht so, die wissen nicht mal, wie 60 FPS aussieht. Yeah. Also wie sich das sollte anfühlen, wie das wäre. Für die ist das einfach so, yeah, geil.
Für die meisten völlig egal. Ich denke, die Leute, die neue Switches kaufen, sind so Leute wie ich, die sie nämlich immer mobil dabei haben. Also weißt, all die Familien, die sowieso nur im Dock steht. Das ist ja egal. Die behalten, die brauchen ja keinen OLED-Bildschirm. Der bringt denen ja gerne nichts,
wenn sie
es
im Dock haben. Die haben ja schon
OLED. Die haben OLED. Hoffentlich.
Ich habe auch schon OLED-Switch.
Ja, voll. Die haben schon OLED-Switch. Seit Jahren. Es sind nur so Leute, die sie mobil dabei haben. Und das sind eben so Leute wie ich. Und wenn man sie immer mobil dabei hat, dann ist eben, also meine ist jetzt 4-jährig, hört ihr das? sie lottert, sie fühlt sich auch wie ein alter Gameboy. Jetzt mal, wenn ich sie in die Hand nehme, denke ich, das ist irgendwie so wie ein bisschen Vintage-Gaming fast schon, der riesen Hurenklotz. Und das sind Gründe, da ist sie abgebrochen und weißt, so Zeug. Das sind so Gründe, um sich eine neue OLED-Switch zu kaufen, glaubst
du. Also du bist voll in the market für das. Du wirst dir eine zutun.
Hey, ich glaube, ich hätte schon gerne eine, weil ich habe meine wirklich eigentlich immer dabei, egal wo ich hingehe. Ich fahre nur im Zug ohne Switch, ich gehe nur mit Ferien ohne Switch. Und gerade zum eben draussen auf Weg sein und mobil spielen, ist der Bildschirm ein bisschen kacke, weil sobald die Sonne drin scheint, siehst du gerne nicht mehr. OLED würde ich darum schon gerne ausprobieren. Ja.
Das ist eben genau das, was mich auch gefragt haben mit dem OLED-Bildschirm. OLED tun ja technologiebedingt eigentlich weniger hell strahlen als LCD-Bildschirm, einfach weil die OLEDs weniger Leuchtkraft haben als die LEDs, die du hinter einem LCD-Bildschirm hast. Und gerade wenn du sagst, eben, wie viel Tageslicht und so, wie verhält sich es dann? Also es ist jetzt ja nicht so, dass man OLED auf kleine Bildschirme oder auf kleine Displays nicht kennen. Ich meine, heutzutage mit Smartphones ist das ja fäng. Der Standard, vor allem bei Premium-Smartphones, gibt es eigentlich nur noch OLED-Bildschirm. Und dort hat man das jetzt auch nicht, also höre ich selten, dass jemand sagt, oh, ich habe nicht gesehen, was da auf dem SMS steht oder so. Also irgendwie funktioniert das. Ich weiß aber nicht, wie das bei einem 7,2-Display, Zoll-Display ist. Ob das dort mehr auffällt, wenn der Bildschirm nicht mehr so hell ist. Du hast das ja viel erlebt bei deinem Monitor. Du hast ja dort jetzt einen neuen LG, letztes Jahr dir eben auch einen LG OLED als PC-Monitor zugetan. Und ich glaube, etwas vom Ersten, was du mir gesagt hast, ist krass, wie der Helligkeitsunterschied auffällt, dass OLED halt einfach viel, viel weniger hell ist. Ja, also mich nimmt es auch Wunder, wie sich das in der Praxis dann zeigt. Also gerade wenn du unterwegs bist, wo Tageslicht vielleicht eher noch das Problem ist als daheim. Ja, dann.
Ja, und ich denke, Nintendo ist vor allem so eine Firma wie ein bisschen Apple. Es gibt viele Leute, die einfach alles von dieser Firma kaufen, weil sie ein Leben lang schon das gemacht haben. Und Nintendo-Fanboys gibt es einen Haufen.
Ich kann genau dort auch noch zum Schluss sagen, dass, was ich eben auch gelesen habe, ist, dass das sieht man ja an den Nintendo DS und den Iterationen vom Game Boy. Das, was sie da machen, eben, da geht es nicht darum, das ist ein neues Modell, das irgendetwas mehr kann, relevant. Das ist wirklich das minimale Upgrade, wo sich dann eben genau die Fans kaufen und einfach durch das können sie den Preis einfach hoch halten. Weil wenn sie kein neues Modell machen, dann müssen sie es irgendwann billiger machen. Mhm. Und das ist auch mit dem Grund, warum neue Modelle überhaupt rauskommen, oder? So kannst du einfach kannst du den Preis hoch behalten. Leute wie du oder ich kaufen sie dann, geben den Rest weiter und so wird die Dinger einfach immer weiter verkauft. Und so weiter und, ja. Aber du, ich bin gespannt. Eben, also, viele glauben immer noch, weil extrem viele Quellen haben halt von dieser Pro-Version gehört. Und das heisst, es wird nicht komplett erfunden sein, aber es kann einfach eben sein, die planen ja immer viele Sachen und das könnte ja auch einfach Switch 2 sein. Und die wird ja dann mehr Leistung haben. Darum ist wie schwierig zu sagen, oder? Irgendwann gibt es ja schon mal ein Upgrade. Also eben, oder neue Konsole. Und ja,
ich frage mich eben, in so einem Produktzyklus, wie lange muss so ein Preis? Also ich habe mal nachgeschaut, ich habe gesehen, im November 2016, wo die Switch rausgekommen ist, die ist etwa 2-3 Monate lang für 500 Franken hast du sie bekommen. Das war so, dort so der Peak gewesen. Und dann, seit 2017, Anfang 2017 bis heute, ist die Switch immer konstant in der 300-400 Franken Preisspanne gewesen. Aktuell sogar 380, also eher wieder am oberen Spektrum. Was ich noch krass finde, für eine Konsole, die jetzt doch bald 5-jährig ist, vom Preis her nie zerfallen ist.
Das ist mit Nintendo-Sachen aber auch immer so. Also auch zum Beispiel ein Zelda kostet nach wie vor, glaube ich, wahrscheinlich 80 Stutz. Ja. Warte, ich kann es euch gerade nachschauen im Store. Die Preise fallen nicht.
Ja. Nintendo ist wie Call of Duty, die sind sau mies, sie werden nie billiger. Klar, die Nachfrage ist halt hoch, sie können es auch. So. Aber das ist schon so, mit dem OLED-Modell gehen sie einfach... können sie halt den Preis künstlich hoch behalten, oder? Dann unter die Nachfrage. Ja, gut.
Ich habe vor etwa 2 Jahren an der Gamescom mal einen kleinen Streit mit Nintendo angefangen, beziehungsweise mit dem Pressevertreter von Nintendo an der Gamescom, wo sie die Switch Lite vorgestellt haben. Und wo sie mit der Switch rausgekommen sind, ich meine, die heisst Switch, oder? Die heisst Wechsel. Ja. Dann könnte man ja eigentlich noch ein Stay-Modell machen und ein Go-Modell. Also dann hätten wir ein Switch Stay, ein Switch Go und Switch Switch. Und das würde ja auch mega Sinn machen, weil dann wären es 3 Modelle, die 3 verschiedene Sachen könnten, die 3 verschiedene Bedürfnisse abdecken. Und ich fände das auch marketingtechnisch mega schlau, oder? Und dann haben sie das in Köln vorgestellt. Und dann sage ich dem Pressevertreter das so. Und er ist einfach so, no. Oh. Und dann probiere ich ihm nochmal zu sagen, dass meine Idee mega brillant ist und dass er sie, glaube ich, noch nicht verstanden hat. Und erkläre es ihm so nochmal. Und er so, «Can we please just focus on the Switch Lite now?»
Ich glaube, er hat dich einfach gar nicht gehört, weil das Geld am Zählen war. Ja.
Er hat nur gehört, «Katsching,
ich meine, die können ja eben jetzt, genau, die Switch Lite verkauft sich wie warme Weckli, oder? Vielleicht hätten sie noch mehr verkauft, aber ja. Sie haben oft so ein bisschen komische, ich meine, wie der 2DS. Oder der 3DS, der war 3D gewesen, und dann ist das einfach weggefallen. Oder man hätte nicht mehr zusammenklappen und so, oder? Also, ja. Weird Zeugs. Also, gehen wir doch weiter und zwar zu GTA 6. Das ist noch zwar in weiter Ferne, aber es gibt jetzt immerhin mal so die ersten Lebenszeichen von mehreren Quellen, die eben bestätigt, dass dort daran geschafft wird. Gut, das hat jetzt, glaube ich, niemand überrascht. Hat mich zwar auch nicht überrascht, wenn sie noch ein Leben lang GTA Online machen. Gut, man weiß wirklich nichts. Sie sind in einem frühen Entwicklungsstadium und muss sagen, ein modernes Setting, das aber auch irgendwie Vice City soll enthalten. Also, dass es möglicherweise so ein bisschen verschiedene Zeitspannen spielt. Karten, die sich irgendwie offenbar über Zeit verändern. Das war so ein bisschen ein interessanteres Fakt gewesen. Es gibt wieder mehrere spielbare Charaktere, unter anderem auch eine Frau, die ein Hacker ist. Da hat es bis jetzt noch gar nicht gegeben, bei ihnen, so weibliche Hauptrollen. Und genau, aber angesetzt, also man kommt nicht vor 2024 oder 2025. Und ein Grund dafür, sage ich eben, weil sie wollen den Crunch, also die Bedingungen, die schlechten Arbeitsbedingungen bekämpfen, die ja sehr oft kritisiert worden sind bei Rockstar. Mhm. Und es hat sich einiges da, haben glaube ich Mitarbeiter gesagt, aber noch, es ist jetzt noch keine Wohlfühloase. Aber das ist ein Grund, warum es sich verzögert.
Und Corona wahrscheinlich.
Das haben sie jetzt nicht gesagt.
Aber das haben sie nicht gesagt. Es zählt nur, was sie sagen, Luca. Ja, es zählt nur, was sie sagen. Nein, ich glaube denen kein Wort von wegen Crunch.
Humanitäre Gründe. Also alles nur humanitäre Gründe.
Ja.
Also man muss schon dazu sagen, dass es haben einfach Mitarbeiter haben das gesagt, dass sich wirklich Sachen geändert haben. Aber sie haben, glaube ich, schon alle gesagt, und das kommt bei Ubisoft später auch nochmal, dass es dann schon noch nicht dort, wo man es gerne hätte. Aber es hat Veränderungen gegeben zum Besseren. Das, so viel weiss
ja, logisch, man, weil die seit Red Dead Redemption 2 kein neues Spiel mehr rausgebracht haben. Also ich meine, der Crunch ist ja immer nur dann, wenn es auf einen Release-Termin geht. Das ist in jeder Architekturfirma so. Sonst musst du nicht so hart crunchen, wie wenn es auf einen Release geht.
Ja, und aber die haben ja schon jahrelang gecrunched. Also weißt du, jahrelang. Ja,
aber Phil, du weißt, was ich meine, oder? Also,
nein, aber das ist bei ihnen schon auch ein Problem. Ich weiss, was du meinst. Das gegen Schluss gibt es das. Aber das ist ja bei ihnen wirklich ein Problem gewesen, dass das einfach immer so war.
Ja, und das glaube ich eben, genau darum habe ich am Anfang gesagt, ich glaube denen kein Wort bezüglich Crunch, weil die bringen nur das GTA 6 raus, weil die mit GTA 5 Online noch alle Hände voll zu tun haben. Und nicht nur das, sie spielen natürlich auch Cashy wie noch nie mit dem huren Titel. Also wieso sollten sie etwas Neues rausgeben und ihre Ressourcen von dort abziehen? Sie haben genug zu tun. Es ist nicht so, als hätten sie extra wenig zu tun. So.
Ah nein. Ich kann auch sagen, für mich hat es auch natürlich so tönt, das kann man auch gut dem auf die Schuld auf das schieben. Weißt du, von wegen so, ja, ihr habt ja wollen, dass wir da gute Arbeitsbedingungen schaffen.
Ja, genau, jetzt das geht ist
so lange, oder? Wirklich, das habe ich auch das Gefühl, dann wird der Gamer gerade wieder so, aber ich muss mein Game doch heute haben.
Ja,
genau. Ja. Nein, das dürfen wir eben alle nicht mehr sagen, weil wenn wir Rockstar würden stressen würden, wären wir für einen Crunch verantwortlich. Was wir ja nicht können auf uns nehmen, weil wir klagen das ja immer an.
Ja, ich habe auch keinen Stress. Sie sollen sich Zeit lassen. Ich meine, das ist mir eh lieber, aber...
Ich nicht. Nein, ganz im Ernst. 2000... Was hast du gesagt? Ja, genau.
24,
das
wollte
ich nicht sagen, schauen. 2013 oder so ist GTA 5 rausgekommen.
Richtig.
Ja. Ja.
2013. Vorher, ich habe es mal nachgeschaut, schnell. GTA 3 war 2001 damals gewesen. GTA Vice City 2002, ein Jahr später. San Andreas 2004, zwei Jahre später. Dann hat es das erste Mal ein bisschen länger gedauert. GTA 4 ist dann 2008 rausgekommen, also vier Jahre später. GTA 5 dann fünf Jahre später, im Jahr 2013. Ja, und jetzt warten wir seit 12 Jahren, 13 Jahren. oder noch länger. Also nein, bis 2025 meine ich, eingerechnet.
Das Online, das ist aber schon so, wie Martino gesagt hat, das spielt so viel Geld rein. Und ich meine, das macht ja nur Sinn, dass du dort weiter schaffst. Und natürlich denkst du irgendwo mal an eine Fortsetzung, aber ey, das weiß auch nicht, vielleicht kommen wir jetzt mal an einen Punkt wie beim WoW.
Ich habe genau das Gleiche wollen sagen, wie bei Blizzard mit WoW. Seit gefühlt 20 Jahren das einzige Game, das sie jemals gemacht haben. Gut, es hat schon noch ein bisschen mehr mit Diablo und so gegeben, aber ja, also WoW läuft immer noch. Und auch wenn es nicht mehr die astronomische Abonnentenzahl hat von früher, von ihrer höchsten Zeit, das ist, glaube ich, immer noch recht mega profitabel. Ja, das wird auch weiterhin so laufen. Es wird auch weiterhin laufen, solange es profitabel bleibt. Es braucht ja, glaube ich, nur ein paar Millionen Abonnenten, um einigermaßen profitabel zu sein. Zu ihren höchsten Zeiten haben es weit über 10 Millionen gehabt, was crazy ist. Wirklich crazy.
Ja, du, also ich fand es noch interessant, man weiss sehr wenig, aber ich bin ja, nicht zu wundern, wirklich, ich glaube schon, die bringen nochmal eins, ich glaube einfach, weil anders als WoW funktioniert das, glaube ich, schon noch gut, weißt du, das dann nochmal irgendwie, das verkauft sich immer so exorbitant gut und ich glaube, das wäre kein Problem, dass alle, die das online spielen, einfach wechseln, weil einfach, es ist wieder ein GTA, der Wechsel ist einfach zum Neuen. Ich glaube, da geht der Wechsel einfacher, vielleicht das bei so einem MMO.
Meinst du, ich weiß es nicht. Machen sie dann auch wieder quasi so einen Zyklus, wechseln alle zuerst mal auf GTA 6, dann läuft das ein Willi und dann gibt es GTA 6 online.
Es wird sicher. Also genau, das ist eben die Frage, oder? Ich habe das Gefühl, die machen irgendwie online schon irgendeine weitere Entwicklung. Okay. Weißt du, vielleicht fließt es dann irgendwie direkt trainieren, weil jetzt ist es ja wirklich so getrennt. Der wird sicher einen grösseren Fokus haben. Sie haben schon irgendwo gesagt, jetzt glaube ich nicht in dem, aber dass es weiterhin so eine Kampagne wird sein, so eine Einzelspieler-Kampagne. Aber hey, du, wer weiß, oder? Wie gesagt, der nächste Punkt geht eigentlich genau das Gleiche. Hier, Assassin's Creed, dort geht es darum, Assassin's Creed Infinity nennen sie es. Und das nächste, Assassin's Creed, soll ein solche Live-Service-Game werden. Das heisst, im Stil eben auch wieder von GTA Online, oder, wo einfach ewig lang läuft, oder an einem Fortnite. Sie wollen einfach Ubisoft dort am Erfolg von denen anknüpfen. Und darum, wie ich das verstanden habe, ist jetzt darum, die sind immer zwei Studios gewesen, die abwechselnd an den Assassin's Creed gearbeitet haben. Die arbeiten jetzt zusammen an einem. Das heisst, das nächste wird jetzt offenbar nicht irgendwie Assassin's Creed, was haben wir noch, China oder so sein. Sondern wirklich eins mit irgendwie, eins riesengroßes, das aus verschiedenen Settings besteht. Und also ich glaube, die sind auch noch sehr früh, oder? Mit, wo du dort raus kannst, irgendwie die verschiedenen Games irgendwie starten. Also es klingt ein bisschen abstrakt. Mhm. Aber dass sie eben auch das, halt das ja, Live-Service, wo man halt immer ein bisschen upgraden kann und es soll noch grösser werden. Und ich glaube, sind auch schon gerade irgendwelche Mitarbeiter abgesprungen und gefunden, oh nein, scheiße, es wird noch grösser, ich mag nicht mehr. geht mir auch ein bisschen so.
Wo du es vorher erzählt hast, ich denke, das ist ja brillant, wenn sie noch jedes Jahr ein neues Assassin's Creed machen, dann könntest du jetzt einfach eins für alle Ewigkeit und immer weiter. Voilà. Wir haben eh alle die Schnauze voll von diesen jährlichen Assassin's Creeds, oder?
Oh, ich glaube, du und ich vielleicht, aber ich glaub, auch. Das letzte war das erfolgreichste im Fall, mit Abstand. Das ist einfach krass.
Das letzte?
Ja, das war ja 80 Stunden lang gewesen. Sogar mein super Assassin's Creed-Fan hat gefunden, oh, das zieht sich also schon noch. Und wirklich, ich glaube, 60 oder 80 Stunden hat er gehabt. Irgendwie, das war unglaublich lang gewesen. Und ja, das nächste wird. Eben, also es liest sich für mich so ein bisschen MMO, oder? Wie The Division und all die, oder? Ich kann es nicht sagen. Schlussendlich spiele ich dann gleich noch oft, weil halt eben, das ist halt irgendein Studio, irgendein 2000 Leute kann an das Game schmeißen, das bringt schon etwas Beeindruckendes an, aber ob es nicht könnte besser sein. Mm.
Es ist halt was, ich sage mal, ja, ist wirklich schwierig zu schätzen. Also im Moment ist ja jeder Assassin's Creed-Titel, ich habe immer das Gefühl, in den Kritiken wird es immer ein bisschen so, recht scharf kritisiert, auch irgendwie, dass es immer ein bisschen das Gleiche ist und dass es immer die gleichen Schwächen hat und die gleichen Mängel und eigentlich haben wir langsam genug davon. Aber in der Praxis wird es immer noch verkauft wie heisse Semmel. Also es ist wie so, es interessiert keins auch, was mir Kritiker sagen. Die Leute, die das gross, will einfach ein neues Assassin's Creed Game und solange das Modell funktioniert, machen wir einfach weiter. Andererseits ist natürlich so ein, ich sag mal, Battle Pass Modell oder keine Ahnung was, ein bisschen so Abo-Modell. Es bringt dir eine gewisse Planbarkeit, du hast gewisse ein Income, das immer der gleiche ist, wo du weißt, okay, das Geld. Es ist nicht immer so ein Spitz, wenn das Game aus ist und dann geht es wieder in die Entwicklung und dann musst du wieder schnell entwickeln, um das nächste Game zu bringen. Und du hast halt immer ein gewisses Einkommen. Das ist halt auch ein sehr. Ich nehme an, das ist halt auch sehr attraktiv für die Firma und halt der Grund, warum so viel auf das umschwenken. Vor allem, wenn sie sehen, das funktioniert.
Ja, logisch. Der andere Punkt ist noch, die Ubisoft sind ja stark kritisiert worden wegen so Sexismus und jetzt ja, ich glaube, in der Führungsriege, so ist es in der Bro-Club und so, hat man ja jetzt, ja, einfach.
Der Bro-Club.
Ich weiß nicht, ob es zu Anklagen und so gekommen ist, aber einfach irgendwie eben so wegen sexuellen Übergriffen, da wirklich so alles geht dort. Also wirklich ziemlich dreckig tönt, was dort zu und her geht. Und der CEO da ist. Auf das eingegangen, hat dann gesagt, ja, es hat sich viel da, es hat da eine Untersuchung gegeben, externe, und es hat sich aber, genau, entweder sind die, wie soll man sagen, hat sich die Vorwürfe haben sich dann geleitet, oder es hat sich Sachen geändert, aber was man eben von den Mitarbeitern gehört hat, das hat zumindest Bloomberg mit Interviews von den Mitarbeitern geschrieben, hat sich eben gleichens wirklich etwas da, es sind immer noch die gleichen Leute in den Führungsriegen und so, und ja, das, ja, yeah. Man erhofft sich irgendwie immer mehr, aber schlussendlich tut sich dann irgendwie amigs gleich nichts, oder? Das, ja.
Ist so.
Ja. Okay, also komm. Dann der zweitletzte Punkt, Audacity. Audacity ist eine Aufnahmesoftware, wo man eben für viele von uns braucht, für Podcasts aufzunehmen. Und ich habe es auch reingenommen. Zuerst wollte ich es nämlich auch die Story anders schreiben, weil alle Tech-Portale haben geschrieben, oder? Hey, Audacity, die Datenkrake mit Spy-Software, haben die einen sogar geschrieben. Und jetzt eben, hat sich aber herausgestellt, das ist gar nicht so schlimm, wie das getönt hat. Also zum einen, sie haben neue ihre AGB sozusagen updated, oder ihre Privacy eben.
Auch Datenschutzrichtlinie.
Ja, genau, Datenschutzrichtlinie.
Entscheidend sind noch zwei Sachen. Viel. Erstens, Audacity ist gratis und Open Source.
Genau. Ja, genau. Ja, gut, das wäre auch sonst scheiße, aber das stimmt. Das ist natürlich noch wichtig.
Sure.
Ja. Und durch das, genau, ist natürlich, wird das auch, ach, müssen sie auch offener kommunizieren. Und dort dann ist eben dann drin gestanden, dass sie dann neue Infos über dein Betriebssystem, Prozesse, Fehlercodes und Location sammelt. Und irgendwie, ich weiß gar nicht, wie der Satz war, aber eben irgendwie Daten an Behörden müssen weiterleiten. Und dann hat es natürlich grossen Aufschrei gegeben, eben das Spyware und so. Und es ist aber so, und eben Ars Technica hat einen guten Artikel dazu geschrieben, wo es auf all die Punkte eingeht. Die Sachen, die sammeln, das ist wirklich nicht irgendwie anders, als was jetzt auch Mozilla, die bei Firefox machen, sammeln. Also das sind wirklich die Standardsachen. Und sie tun sie auch nicht irgendwie, sie nicht automatisch an Google weiterleiten. Das haben sie dann, die haben dann natürlich auch müssen kommunizieren, sondern sie speichern die Sachen intern. Und der andere Punkt ist, das ist ja gar nicht live, das Update. Das käme ich erst. Und es gibt einen Weg die Möglichkeit, man kann bei all dem Zeugs kann man wieder raus opt-out oder opt-in muss man zum Teil, wenn man es überhaupt will, dass sie das Zeugs, also die Daten abliefern. Und weil es eben Open Source ist, wie Martina gesagt hat, dort, wenn Leute den Code verwenden wollen, können zu uns sehr einfach das alles rausstreichen. Das ist ja auch gar kein Problem.
Das ist, was ich gelesen habe, vor allem, dass die Vorwürfe eben auf Reddit und so hochgekocht sind. Und das erste, was passiert ist, dass irgendwelche Leute einfach eine neue Software sich zusammengebastelt haben, die das alles ausklammert. Und dann ist eigentlich der Skandal für viele auch schon wieder vorbei gewesen.
Ja, Audacity Dark, oder nein, ich habe schon eins habe ich schon gesehen, wo es heisst
Clean, Audacity und safe, irgendwie so.
Nein, es ist wirklich so, ja, ich weiß nicht mehr, aber ja, gibt es sonst schon Alternativen dazu. Aber nein, einfach, offenbar ist das wieder ein bisschen hochgekocht worden. Und dort haben sie es offenbar auf GitHub und so. Die Kommentare haben auch dort, glaub, von Anfang an schon dagegen gehabt und gesagt, hey, also, das ist also nicht so, wie ihr das da schreibt und so. Ja.
Nicht so derart skandalös, aber es ist natürlich
ein dankbares Thema. Darfst du es weiter
brauchen? Es ist ein dankbares Thema, es ist Sommer und ich glaube, wir wären alle ein bisschen schockiert, wenn wir mal so die Bestimmungen würden lesen von diesen Softwares, die wir einmal so brauchen. Dann würdest du wahrscheinlich auch über die eine oder andere Formulierung stolpern und denken das klingt aber nicht ganz so.
Ja, also ich habe das eine, kann ich zitieren von Audacity, wo sagt, Daten... Also welche Art von Daten, das ist ja ein bisschen vage gehalten extra, welche Art von Daten werden gesammelt? Daten, die für die Rechtsdurchsetzung, Rechtsstreitigkeiten und Anfragen von Behörden erforderlich sind. Und wer darf sie verwenden oder wer darf sie anfragen? Behörden zur Strafverfolgung, Regierungsbehörden oder Gerichte. Also das ist schon von der Formulierung her, da sind wir sehr nach «Wait a minute».
Ja, ich habe es eben nicht gelesen, oder? Und ich habe einfach das nachher auch irgendwie anders eingeschätzt, noch wenn es natürlich jeder schreibt, oder? Von dem bist du auch nicht befreit, oder? Dass du dann findest, ja stimmt, geht ja gar nicht. Und nachher merkst du, okay, das...
Mach Mozilla auch.
Das wäre schon lästig, wenn es niemand würde machen, aber deine Info hat das mittlerweile jeder. Also komm, wir enden auf einer positiven... Ja gut, du hast auch positiv rausgekommen schlussendlich, aber noch positiver. Besitzt. Und zwar Star Wars Visions. Luca, erzähl mal, was das genau ist.
Ja, ich habe das unbedingt noch schnell im Podcast mit Ihnen. Wir haben das am Anfang diskutiert, ob wir das überhaupt erwähnen, aber ich bin sehr pumped für das. Ich möchte das unbedingt erwähnt haben. Nämlich am Wochenende an der Anime Expo, das ist in den USA quasi die grösste Anime-Messe, die es dort gibt, haben sie einen neuen Trailer gehen lassen zu der neuen Serie Star Wars Visions. Dass die kommt, wissen wir schon seit Dezember, aber richtige handfeste Infos haben wir noch nicht gehabt und jetzt haben wir die und wir haben auch noch Bilder dazu. Und zwar wird Star Wars Visions eine Anime-Anthologie, das heisst, wir haben 9 Kurzgeschichten, das sind 9 Folgen sozusagen, die nicht aufeinander aufbauen, sondern jede Folge ist eine abgeschlossene Geschichte. Und die 9 Folgen werden auch von 7 japanischen Anime-Studios produziert. Das heisst, jede Folge hat auch seinen ganz eigenen visuellen Stil. Und das kommt alles am 22. September auf Disney Plus. Und ich finde das wirklich geil. Für mich geht auch ein bisschen so ein Traum in Erfüllung, weil ich. Sorry, heute weiß nicht, was los ist. Für mich ist das irgendwie wie so: Star Wars und Anime hat für mich immer schon mega gepasst. Vor allem, weil Star Wars doch sehr, sehr extrem auch von Japan inspiriert ist. Also, dass der George Lucas sich vom legendäre Regisseur Akira Kurosawa und seinen Schwarz-Weiß-Samurai-Film hätte inspirieren lassen, ist kein Geheimnis. Episode 4 zum Beispiel, also Star Wars, das Original 1977er, das ist ja eigentlich von der Story mehr oder weniger The Hidden Fortress von Akira Kurosawa, inklusive der, ich sage mal, dem Story-Kniff, dass die Geschichte aus der Sicht der zwei Nebencharaktere, R2-D2 und C-3PO, erzählt wird. Und auch sonst später, also wenn Mandalorian oder Clone Wars hat immer wieder, nimmt sich immer wieder Elemente, Last Jedi hat auch ganz viele visuelle Stilmittel aus diesen Samurai-Filmen. Jedi sind ja eigentlich mehr oder weniger Samurai mit Lichtschwertern, auch von der ganzen Erscheinung und so. Es ist a heavenly Japan-influenced Star Wars und für mich ist es eigentlich die längst fällige Hommage an dieser Kultur und an einer von ihren wichtigsten Kunstformen, dass das mal endlich zusammenfindet. Und ja, ich bin echt pumped. Also ich freue mich mega, die Bilder aus den Trailer, aus diesen Trailern, die sehen wirklich geil aus. Die Storys auch. Ich tue jetzt nicht so, als ob ich die Anime-Studios alle würde kennen. Ich kenne jetzt nur Production IG, halt von, wie heissen die, Attack on Titan und Ghost in the Shell. Also das Anime, nicht der 2017er Film mit Scarlett Johansson. Und von dem her, ja. Also ich find das einfach geil. Ich habe gesehen, schon bei uns in der Kommentarspalte ist eher ein bisschen gespalten. Viele Leute finden, nein, der Anime hat nichts mit Star Wars zu tun und so.
Nein, die haben keine Ahnung.
Also, jedem seine Meinung. Ich freue mich mega drauf. Und vielleicht wird diese Reihe dann auch an meinen Erwartungen scheitern, wer weiß.
Man muss ja nicht schauen, wenn man es dann nicht gut findet. Das ist ja eh kein Problem. Ich meine, Star Wars, jetzt Disney gekauft hat, wird es ja irgendwie oder mit der Schöpfkelle da verteilt. Oder? Ja. Da gibt's jedes Jahr mehr. Total. Aber ich finde auch, die Mischung passt gut. Das erinnert mich ein bisschen an die Clone Wars, aber die handzeichnete.
Ja, die vor der Animationsserie war. Ja.
Genau, die ist auch so ein bisschen, hat auch so ein Touch gehabt. Mhm. Also ich kann es nicht mehr so im Kopf, wie sie aussieht, aber die ist definitiv auch so ein bisschen inspiriert gewesen. Ja, geil. Sag mal, September.
September, 22. September. Nice.
Geschmeidig. Gut, bin ich auch gespannt. Ja, muss ich mir auch geben. Also, und dann wechseln wir weiter zum Big Screen und vom Luca weiter zum Luca. Der Disney. Ist jetzt ein richtiger Pixar-Film? Wir haben uns noch gefragt, weil es so eine Kadenz ein bisschen hoch war. Es ist doch erst ein Pixar rausgekommen und da frage ich mich auch, wo ist einfach nur der Name dran und wo ist wirklich Pixar dahinter?
Also, ich habe nachgeschaut, ich habe nichts gefunden, was darauf eingedeutet hätte, dass andere Studios an diesem Film gearbeitet hätten. Es hat eigentlich alles, es tönt alles nach Pixar. Für mich ist das ein Pixar-Film.
Er ist ja so cute, er muss ein sein.
Total, total. Wolltest du gerade erzählen? Wolltest du gerade anfangen?
Ja, Luca, also ich bin ja, das sind meine allerliebsten Filme. Meine geistige Filmentwicklung ist irgendwie so bei 7-jährigen Stopp geblieben. Ich liebe Disney-Filme. Ich muss jeden schauen. Und ohne Scheiß, am Schluss von jedem muss ich weinen. Es geht einfach nicht anders. Bei Luca war es auch wieder so gewesen. Es ist einfach. Oh, es ist so unglaublich. Es geht um. Ein Seemonster, der Luca, und sie sind unter Wasser. Und es gibt so den Mythos, dass sobald man an die Oberfläche geht, etwas ganz, ganz Schlimmes passiert. Und sonst darf man das auf keinen Fall machen, so wie halt in allen Unterwasserfilmen von Ariel angefangen. Und der Luca macht es natürlich trotzdem. Und er findet aus, es passiert gar nichts Schlimmes. Dort oben sind Menschen. Und er ist natürlich wahnsinnig wundrig und geht dort schauen, schließt Freundschaften. Und irgendwann haut er einfach ab, weil seine Eltern wollen ihn einsperren, unter Wasser sozusagen. Und das lässt er natürlich nicht mit sich machen. Und so nimmt die Geschichte seinen Lauf. Ich finde, es ist ein wahnsinnig kindlicher wie der Kinderfilm. Also es gibt keine gefährlichen Themen drin. Es ist wirklich, ich meine, viele von denen Disney-Filmen oder Pixar-Filmen sind ja so fast schon für Erwachsene mehr als für Kinder. Und Luca ist wirklich für Kinder. Es geht darum, keine Angst zu haben, mutig zu sein, das Richtige zu machen und so. Ich finde, das ist so richtig oldschool. Mir hat es so gut gefallen. Es ist auch einfach so lockere und leichte Unterhaltung, oder? Es gibt nichts Schwerfälliges an dem ganzen Film.
Absolut.
Wie ist es so gegangen?
Absolut. Ich habe
noch nicht gesehen.
Der Phil hat ihn nicht gesehen. Ich habe ihn auch gesehen. Ich finde, du hast es extrem gut auf den Punkt gebracht. Das ist mir genau gleich gegangen. Also wenn ich so die letzten paar Pixar-Filme schauen, vor allem Soul und so, habe ich immer das Gefühl, ich weiß gar nicht, ob Kinder das einen coolen Film würden finden oder ob es denen nicht eher langweilig ist. Wie du gesagt hast, eher so ein bisschen an Erwachsene gerichtet, auch von den Themen her, Tod, Afterlife und all das Zeug. Und Luca ist ein total anderes Extrem, ist wirklich eine kleine Story. Es geht um ein Vespa-Rennen, es geht um eine Vespa zu gewinnen, weil Vespa ist Freiheit. Das ist die Mythologie wird kaum erklärt. Es ist einfach ein Film mit einem kleinen Abenteuer, wo aber für Charaktere die Welt ist und die Welt bedeutet. Und es ist ein extrem erfrischend. Also ich habe das alles extrem erfrischend gefunden. Mhm. Also es tönt wie ein Vorwurf, wenn man sagt, ja, die Story hat sie hat nicht wirklich High Stakes, es geht nicht um den Weltuntergang, was weiß ich, es geht um kleine Themen, es geht um kleine Sachen. Aber irgendwie genau das ist für mich ein total erfrischender Ansatz gewesen an dem Film. Er fühlt sich an wie ein Tag am Meer, oder es ist sonnig, es ist schön. Und die Animation, also können wir schnell über die Animation reden. Ich finde, die ist wahnsinnig gelungen in Luca. Es ist ganz ein anderer Stil. Also wenn du Soul anschaust, ist viel, viel realistischer, habe ich das Gefühl. Luca ist irgendwie wie so, die Umgebung ist total fotorealistisch. Aber Charaktere
die Umgebung,
selber.
Luca, die Umgebung sind Cinque Terre. Das
ja,
ich,
genau,
ich meine, das ist gerade in Italien, das ist der schönste Fleck von ganz Italien. Dort in die Ferien gehen ist einfach das Highlight. Wir hatten dort mal ein Airbnb gehabt und es ist einfach der absolute Wahnsinn. Du hast dort vorher schon nicht wirklich auf die Porto Rosso und so, ist schon immer völlig mit Touristen überlaufen gewesen. Ich will nicht wissen, wie es dort in den nächsten paar Jahrzehnten wird sein, wegen dem Film. Also irgendwie bin ich schon ein bisschen hässig auf den Film, auch wenn ich überhaupt nicht böse bin, weil er ist zauberhaft. Auch wirklich die Animation, Luca, wie du siehst, es geht mir einfach das Herz auf. Er ist so schön gewesen.
Total, total. Also ich habe mega genossen. Und schlussendlich, obwohl die Story doch so simpel ist, wie du sagst, am Schluss kannst du es einfach fast nicht das Auge trocken halten. Es geht gleich wieder so ans Herz. Und ja, also ich habe den Film wirklich mega, mega toll gefunden. Ist easily einer von meinen Top-Pixar-Filmen geworden. Obwohl er total eigentlich ein einfacher Film ist und die Story wirklich einfach ist eigentlich und gar nicht grosse Themen, die du erzählen. Aber irgendwie fühlen sie sich am Schluss gleich gross an oder für die Charaktere. Das, ist so
das muss es auch gar nicht. Oder?
Muss es irgendwie... gar nicht. Ja. Nein, wirklich, ich habe es so erfrischend gefunden. Weißt du, was mir gerade auffällt, Luca, während wir darüber reden? Für das, wie der Film ist, müssten sie doch eigentlich alle 3 Minuten mal ein Lied anstimmen und irgendetwas singen. Aber das machen sie von Anfang bis Schluss nicht. Und ich glaube, das hilft eben auch, dass wir beide den so gut finden, weil er übertreibt es nicht völlig, oder? Es ist nicht plötzlich alle 3 Minuten wieder ein Musical, das hinterführen schiesst, sondern er ist also, einfach, was es ist.
Ich habe ihn noch nicht gesehen, ich schaue ihn sicher auch noch, aber ich finde das eh noch sympathisch, weil ich finde sie mit ihren verfehlten Messages eigentlich fast schlimmer. Die wollen dann irgendwie so einen, genau so einen irgendeine Nachricht aufdrucken, schau mal, das musst du mitnehmen ins Leben oder irgendwie. Und das ist dann amigs so total shady. Also, ich finde so, ja, also, okay, es passt eigentlich gar nicht so genau zusammen. Eher vor allem Disney, wo wir jetzt das irgendwie irgendetwas eintrichtern oder dann viel lieber so etwas Unbeschwertes, oder? Was gar nicht erst versucht. Also gut, das ist Luca, läuft auf Disney Plus, man muss nicht zahlen.
Genau.
Okay, cool.
Ist tatsächlich einer, wo man nicht einmal muss. Also, so. Das ist auch noch der Bonus dazu. Okay. Muss nicht zahlen, abgesehen vom Disney Plus Abo.
Okay. Der nächste muss man zahlen, aber sollte man nicht, weil er ein Scheiß ist.
Ja, Black Widow.
ist so, oder? Muss man zahlen, oder?
Den muss man zahlen. Nebst dem Abo musst du noch 29 Franken abdrucken, wenn du ihn schauen willst. Oder du wartest bis Oktober, dann ist er auch gratis. Aber wenn du jetzt schon schauen willst auf Disney Plus, sind es 29 Franken. Und,
aber man will nicht.
Ja, Black Widow von der Regisseurin Kate Shortland. Ihre Filmografie habe ich gar nicht gekannt. Das ist für mich eine totale Unbekannte. Und ich muss sagen, also wenn meine ganze Loki und Black Widow, WandaVision Reviews und so gelesen hat, weiß ich, bin recht in the market für Marvel. Marvel ist für mich etwas sehr Geiles nach wie vor. Ich bin immer noch jedes Mal gepumpt, wenn ein neuer Film oder eine neue Serie rauskommt. Black Widow aber hat mich tatsächlich ein bisschen enttäuscht. Vielleicht gerade, weil ich weiß, was oder weil ich das Gefühl habe, dass der Charakter selber viel mehr Potenzial hätte als das, was man im Film effektiv sieht. Der Film selber, eben wie gesagt, Black Widow, das ist Natascha Romanoff, genau, die wird von der Scarlett Johansson gespielt, ist im Marvel-Universum eigentlich so die tödliche KGB, Ex-KGB-Agentin, die jetzt auf der Seite der Guten kämpft. Und der Film selber, das spielt zwischen Avengers Civil War und Infinity War. Das heisst, der Status quo ist, dass die Avengers gerade ein bisschen zwiegespalten sind und ein bisschen Streit miteinander haben und Black Widow oder Natascha Romanoff muss mal wieder ihren Platz da finden und herausfinden, wer sie eigentlich ist. Und mit diesem Ding taucht plötzlich ein Taskmaster auf, also so ein Bösewicht, wo sie umbringen will. Sie hat keine Ahnung warum. Sie bekommt ein Päckchen von einer Schwester, die aus ihrer Vergangenheit ist. und plötzlich geht irgendwie eine Geschichte los, wo sie ihre ganze Vergangenheit, ihre ganze dramatische Vergangenheit soll aufdröseln. Und also, das funktioniert im Film leider nicht wirklich. Er hat eine Hälfte, die super gut ist, die sich auch mega an Captain America Civil War, am Winter Soldier inspiriert. Das heisst, alles so handgemachte Action, dark and gritty, es ist düster, das Bild ist ständig entsättigt, es ist spannend. Und dann eine zweite Hälfte, die einfach plötzlich so Marvel-typisch, immer wenn es dramatisch wird, wird es plötzlich lustig. Und immer wenn etwas könnte krass sein, dann wird auf Klamauk gemacht. Und ja, und die Action am Schluss bordert auch wieder raus. Und am Schluss von der Vergangenheit, von der wirklich spannenden Story, die es eigentlich da zu erzählen gibt, bekommst du fast gar nicht geliefert über. Du bekommst eigentlich mehr oder weniger ein Adventure of the Week geliefert über, wo halt einfach Black Widow mitmacht. Wir wissen, wo ihre Reise startet aus Captain America Civil War. Wir wissen, wo sie endet in Infinity War und Endgame. Und am Schluss hast du im Film eigentlich nichts wirklich Neues über sie gelernt. Und es ist für mich einfach eine verpasste Chance. Es ist ein Film, wenn du es den Film für sich allein betrachtest, typisch Marvel. Er ist spannend, er ist lustig, er hat coole Action, er hat coole Charaktere. Aber er ist irgendwie wieder mega schnell vergessen. Das war so ein bisschen mein Eindruck gewesen. Es war einfach so ein durchschnittlicher Film gewesen. Okay, also zum einen mal schauen.
Anschaut, aber nicht mehr. Der Trailer erinnert mich einfach so an einen James Bond mit den Superhelden.
Ja, also das wäre sogar noch okay gewesen. Aber die zweite Hälfte leider ist für mich wirklich so derart abgefallen. Auch die Story weiss irgendwie wirklich nicht mehr so genau, wo sie hin will. Und für mich ist es wirklich einfach der Film von der verpassten Chance. Wie Black Widow ist ein Charakter eigentlich ein sehr deeply troubled Charakter, also zwiegespalten, hat viel Grausames erlebt, viel Grausames auch gemacht, ist dann gelütert worden und zu den Guten gekommen. Und das ist eigentlich dort, wo für mich die spannende Story gewesen wäre, zum Erzählen. Der Film aber geht überhaupt fast nicht auf Detail ein, tut das genau wie der andere Film, nur anekdotisch erzählen oder nur so am Rande. Und die Geschichte selber dann ist wirklich einfach eine ganz normale Adventure of the Week Story. Es hat einen Bösewicht, der will etwas Böses machen, man muss ihn aufhalten und dann Punkt. Oder es geht eigentlich überhaupt nicht wirklich darum, zu erforschen, was treibt ihren Charakter an, warum ist sie so, was hat sie denn Schlimmes gemacht, wo sie jetzt in dem Zustand ist. Es ist wie so, es fehlt einfach die Tiefe. Und ja, ich weiss, irgendwo da außen ist eine richtig spannende, krasse Black Widow Story und man hätte die Chance gehabt, um das jetzt filmisch umzusetzen. Und man hat es nicht gemacht. Das ist schon.
Hit and miss.
Ja.
Die ballern ja die Filme auch raus, links und rechts. Das ist die vierte Staffel, das muss man einfach von Anfang an mal schauen. Aber für die, die es noch gar nicht gesehen haben, Castlevania, habt ihr das geschaut?
Nur verdammt viel Gutes darüber gehört, aber noch nie selber geschaut.
Ich habe mal irgendwie eine halbe Folge reingeschaut und auch viel gehört, aber noch nie geschaut, nein. Wirklich.
Eben Castlevania basiert auf den Games. Es ist jetzt eben genau die vierte Staffel. Es dreht sich, wird immer mehr Charakter. Am Anfang folgt es primär am Dracula, später dann mehr am Belmont. Also, das ist so ein Verwandter von Simon Belmont, der in den Games ja, zumindest in der einen, die Hauptfigur ist. Und wie ist seine Begleiterin? Ich vergesse immer ihren Namen. Aber sie ist sozusagen eine Magierin. Und dann, es werden immer mehr Figuren. Es gibt so einen Vampir-Clan, der irgendwie alle unterjochen, sozusagen die ganze Welt zur Farm machen für Vampire, oder? Muss sie nachher können, sich bedienen. Dann gibt es zwei, die Toten aus der Hölle zurückholen und dann so Dämonen, eine Armee daraus machen. Dann gibt es am Dracula sein Sohn, der irgendwie in einer alten Villa lebt. Und es ist wirklich eigentlich und dann gibt es noch irgendeinen, der seine Frau will zurückholen aus der Hölle und Zeugs und Sachen. Es sind wirklich mega viele Geschichten, die aber ineinander verwoben sind. Und einerseits finde ich die Figuren sehr spannend, eben, weil sie nicht immer so zweidimensional sind. Also weißt du, die Vampire sind alle böse, sondern es ist eins von denen mittlerweile auch schon fast klassisch, weil alles hat wirklich zwei Seiten und aber auch sehr nachvollziehbar erzählt. Oder? Und klar, die jetzt sind schon so ein bisschen klassisch böse, die kann man dann auch abmetzeln und die anderen, hat halt auch irgendwie ihren Hintergrund, warum sie jetzt irgendwie versucht, mit ihren Schwestern die Weltherrschaft an sich zu reissen. Aber es ist wirklich einfach visuell auch mega geil, oder? Also es ist einer von diesen Trickfilmen, wo, ich weiß nicht, 20 Frames oder so benutzt, oder weißt du, einfach, wo so ein bisschen stockend wirkt. Aber unglaublich geile Settings von diesen Schlössern und mit der Beleuchtung und den Effekten und dann auch so die Kamerafahrten, die es amigs macht. Wirklich so, ich finde, es ist immer abgefahrener geworden. Und ich bin auch eigentlich nicht so Fan von so Kampfszenen, weil die öden mich meistens einfach an, weil es immer das Gleiche ist. Zudem rede ich dann beim Loki mal, wenn wir dann nächste Woche da vielleicht besprechen. Aber da ist wirklich so, die kämpfen dann auch zusammen so mit immer grösseren Monstern und du findest so, shit, ist jetzt, eigentlich ist ja der noch krasser als der vorher und wie bekämpfen denn jetzt der? Und sie machen so unglaubliche Kombos und Choreografie miteinander, wo du dich eben fragst, wann haben die das genau zusammengeübt, dass irgendwie der eine kommt mit seiner Feuerkette, sie schmeißt einen Feuerball und irgendwie macht einen Eistepp, kommt er dran, damit er rausrutscht, dann kommt der andere mit seinem Schwert, und er hindurch zaubert und wirklich anders abgefahren. Findest einfach so, ey, wirklich der, was sich das ausgedacht hat, ey. Und ich finde, das Top ist wirklich einfach immer noch, die sind irgendwie 10 Folgen noch 20 Minuten und so und wirklich, wirklich sehr geil. Und es ist wirklich eine Serie, wo ich kann alle geschaut, nie so recht Bock gehabt, aber immer wenn du schaust, findest du, ach, ist mega geil. Es ist sehr, sehr blutig. Also wer wo so schaut, das schon, es ist sehr brutal.
Ist es Anime? Also es sieht ein bisschen so Anime-Stil aus, aber es ist eine amerikanische Produktion, oder?
Genau, ich finde, das ist schon wieder so etwas, so ein bisschen, hat sicher inspiriert von dem. Ja. Also genau so die Teil Männer, so die weiblichen Züge und so, aber ja, ich glaube schon. Ja gut, aber Castlevania ist natürlich von Konami, glaube ich.
Also das Game, gell? Also das ursprüngliche.
Ja, das kann natürlich schon sein, dass dort, ich weiß wirklich nicht, wer es gemacht hat, aber kann man gut vorstellen, dass dort noch Japaner mitgewirkt haben. Komm, der letzte wirf ich jetzt einfach noch ein als Filmtyp, aber Werewolves Within, das müsst ihr euch geben. Den habe ich mega witzig gefunden. Eben, offenbar basiert er auf so einem VR-Werewolf-Game von Ubisoft. Und, aber ich meine, es ist wie Werwölfle. Mm. Und das ist auch der Film. Es kommt irgendein Ranger irgendwo in einer Stadt, so eine verschneite, ich glaube irgendwo in Alaska.
Beaverfield.
Und dann passiert halt ein Mord. Es fängt an bei einem, es wird mehr, alle verdächtigen einander. Gibt es Werwölfe oder nicht? Oder tut einfach, steckt einfach irgendjemand dahinter? Es ist mega gut. Er ist auch so ein bisschen brutal. Also, es ist wirklich ein Horror-Murder-Mystery. Ich habe es mega unterhaltsam gefunden. Es ist wirklich gut gespielt. Du kannst nicht wirklich. Es ist keins von denen, wo du kannst den Mörder herausfinden kannst. Also, das ist logisch, wenn du Filme gesehen hast, dann weißt du, das wäre jetzt einer der Klassiker, das wäre einer und so. Und,
aber du sagst, aber, ja, mehr, der Film ist gut darin, dass du nicht irgendwie von Anfang an weißt, wer es ist, oder?
Ja, weißt du, ich habe natürlich gleich den richtigen Tipp, aber einfach weil du.
einfach weil ja, ich mega clever
bin. Nein, ich habe natürlich. Du tippst auf mehrere. Also weißt du, weißt einfach irgendwie, der könnte sein, weil der einfach irgendwie die mega gute Person ist. Das wäre eins von den Klischee, dass es dann doch der ist, oder? Mhm. Der ist mega böse. Der ist der Offensichtliche, wo es dann nicht ist, aber es dann eben doch könnte sein. Ich meine in dem Stil, oder? Ich habe nicht von Anfang an gesagt, das ist garantiert der.
Du hast einfach alle verdächtigt und am Schluss ist ein von denen, genau. Gesehen, ich habe es ja gewusst.
Ja,
so mache ich es auch immer. Es muss ja einer so von denen sein, wo man ein Bild
genau.
hat.
Ja. Genau. Ja. Ja, genau. Nein, ich habe nicht alle, aber die Hälfte. Genau, also Werewolves Within, wirklich, ist lustig gewesen. Also gut, genau, Loki haben wir eben gesagt, können wir besprechen, wenn wir es fertig haben. Dann gehen wir doch noch in die Spiele. Ich habe das Video vorher gar nicht gezeigt, aber ist ja gleich. Dann können wir noch kurz. Da bin ich falsch. In dem da. Genau dort habe ich Old World. Habe ich gerade jetzt ziemlich mich daneben gestürzt. Mhm. Old World ist. Civilization ist der einfachste Vergleich. Mhm. Wer Civilization kennt, es sieht aus wie Civilization. Und es ist auch von einem, der Civilization gemacht hat. Also, das ist kein Zufall. Du gewittert.
Hey, das ist, glaube ich, bei mir. Und es fliegt, ich wohne nahe vom Spital, es fliegt der Heli durch.
Ich bin jetzt auch nicht sicher, ob es bei dir, bei mir oder irgendwie draußen oder Kind. Egal.
Vorher, ich wohne in nahe von einer Schule und vom Spital und vorher haben sie da Blasmusik gespielt. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, guck ich euch irgendwie Guckenmusik, bis ich gemerkt habe, nein, das ist da bei mir.
Das ist bei mir. Großartig. Also, Michael, das magst du dir, für die, die zuschauen. Old World, ein wunderschönes Civilization-mässiges, oder du spielst im. Dem Setting mit Babylonier und Perser und Römer und so, Ägypter. Und ja, dein Ziel ist halt so wie immer die Weltherrschaft, respektive da gibt es, glaube ich, nur ein Game-Ziel, oder? Civilization kannst du ja gewinnen durch den Wissenschaftssieg, den Forschungssieg. Ich habe immer alle umgebracht. Und da gibt es eben, glaube ich, nur einen. Es ist auch so ein 30-Franken-Game. Spielt also schon eine andere Preisklasse. Und es geht auf 200 Züge, wenn du eine normale Mission spielst. Und der, der, glaube ich, als erstes oder vermutlich noch 200 die meisten Punkte hat. Also ich glaube, wenn du 68 Punkte erreicht hast, 6 Punkte, dann hast du gewonnen. Und die Punkte erreichst du halt durch irgendwie Eroberungen oder indem du, ehrlich gesagt, alles Mögliche. So basic, du steuerst deinen Siedler, baust eine Stadt, dann baust du einen Arbeiter, der kann dort Verbesserungen bauen. Mit dem Scout gehst du Zeug erkunden und mit den Kriegern gehst du andere Städte erobern, oder? So ein bisschen das typische Civilization-Zeugs. Jetzt, was das spezieller macht, finde ich einerseits die ganzen Entscheidungen. Du hast wie beim Crusader Kings, es passieren immer so Sachen. Dann kommt so ein Text und dann heisst es einfach irgendwie, keine Ahnung, irgendein anderer Herrscher ist in deine Stadt gekommen und versucht irgendwie die Leute irgendwie da zu bekehren. Was machst du? Und dann hast du halt irgendwie 4 Möglichkeiten zu reagieren und die variieren auch je nachdem, wie dein Herrscher ist, oder? Also weißt du, irgendwie, du kannst. Dein Herrscher kann studiert an der Uni sein und irgendwie dort Philosophie oder Taktik oder irgendetwas studiert haben. Das hat einen Einfluss auf die Antworten und dann kannst du dem einfach sagen, komm, dann bist du ein Dritt in Arsch, jagst es wieder raus. Das hat natürlich negative Auswirkungen bei dem und es hat aber auch Auswirkungen auf deine Familie, weil du bist zwar ein Herrscher, hast aber mehrere Familien, die auch zu deinem Reich gehören und die musst du auch immer noch irgendwie besänftigen und meistens ist natürlich, machst du etwas für die, findest die anderen nicht gut. Wenn du irgendwo eine Stadt baust, musst du immer wählen, zu welcher Familie gehst du. Und also die Entscheidungen sind einfach etwas Spannendes. Nach jedem Zug gibt es halt so verschiedene Sachen, die passieren. Und zum Teil kannst du dann Sachen wählen, wo es heisst, okay, das gibt eine weitere Geschichte. Oder? Du findest irgendwo eine Waffe. Oder? Mhm. Und dann kannst du deiner Herrscherin gehen oder du kannst irgendwie einem General gehen. Du kannst irgendwie sonst einem Volk gehen. Und einfach die vielen Entscheidungen, das macht es so ein bisschen das Monotone beim Civilization, wo ich finde, du kommst zu einem Punkt, dann klickst du einfach und machst so, okay, bauen, da Leute umschicken, angreifen und so, forschen. Und da gibt es sehr, sehr viel Abwechslung mit schönen Zeichnungen und der andere Punkt ist dann, dein Herrscher, der altert halt auch und dann irgendwann stirbt er, das ist wirklich wie Crusader Kings und dann, wenn du halt keine Nachfolge hast oder der noch zu jung ist, dann ist es vielleicht auch mal ein Baby. Und das Porträtbild, das ändert sich dann auch, wird dann auch langsam zur jungen Frau, alten Frau, zur Oma. Krass. Du kannst deinen Herrscher als General an einer Armee zuweisen. Das habe ich mal gemacht und dann irgendwie aber nicht mehr ganz geschnallt, in welcher Truppe er ist und prompt im Kampf gestorben. Und dann so, das ist jetzt mein König gewesen.
Das ist jetzt nicht praktisch. Ein Herrscher.
und das andere Entscheidende, was ich noch finde, du. In diesen Spielen hast du immer so Spielzeuge, oder? In Einheit kann so und so weit laufen. Jetzt, da funktioniert das mit Orders. Also, du hast wie Aktionspunkte. Und am Anfang habe ich es nicht ganz geschnallt, aber die gelten für alle. Du hast, ich sage jetzt irgendwas, du hast 20 Aktionspunkte. Und du siehst dann, wenn du mit einem laufst, immer, wie viel das noch übrig bleibt. Und die Person hat dann zwar auch eine Reichweite, wo sie laufen kann, du kannst sie aber so zwingen, weiterzulaufen. Und das kostet dann auch wieder zusätzliche Aktionspunkte. Das heisst, du kannst eigentlich unendlich weit laufen, solange du Aktionspunkte hast. Ich finde, das gibt extreme Flexibilität, wenn du natürlich spielst. Weißt, wenn du jetzt wirklich mal musst jetzt unbedingt die Teams verteidigen, dann okay, komm, jetzt verheize einfach all meine Punkte, damit die Einheit noch den Team mag. Und dann kannst du dort kämpfen, kannst du gleich nochmal einisch. Heilen von den Einheiten kostet auch so Aktionspunkte. Sie aufleveln kostet Aktionspunkte. Es sind mega viele Möglichkeiten. Später kannst du die Punkte kaufen. Mit der Militärwährung oder später auch mit Geld. Es hat extrem viele Systeme. Und wer mal Crusader Kings gesehen hat, mit Kontextmenüs. Am Anfang wirklich finde ich so, shit, ey, das ist ja. Die UI ist voll mit so. Weißt, mit Zahlen und Zeugs und Sachen, aber ich finde...
Mit Links, vor allem Links. Ja. Crusader Kings geht immer so ein Fenster auf, dann ist ein Wort unterstrichen, ja. Dann kannst du dort draufmisseln, dann geht ein neues Fenster auf, dann geht dort wieder das Fenster auf, dann kannst du endlose Fenster-Inception machen.
das kannst du auch. Aber ich finde, es ist, wenn man mal Civilization gespielt hat, ich finde es relativ zugänglich. Es ist schon so...
Oh mein Gott, Phil!
Was?
Ich habe Old World runtergeladen, es etwa eine halbe Stunde lang gespielt und denkt, oh mein Gott, ich habe den Nerv nicht. Ich habe einfach den Nerv nicht. Ich brauche einen anderen Tag, einen clearen Kopf. Das ist einfach so viel am Anfang. Und du kommst überhaupt, also ja, vielleicht, okay, wenn du jetzt gerade schon jede Civilization gespielt hast. Ich habe mit den Civilizations eben auch ein bisschen Mühe. Und für mich ist es einfach so too much gewesen. Ich habe gedacht, Schon wieder so ein Spiel, wo du so viel musst lernen musst. Und dann eben das Crusader Kings-Zeug noch oben drauf, wo du sowieso nie weißt, mache ich das jetzt schlau oder richtig? Und wie soll ich mich jetzt überhaupt entscheiden?
Das ist stimmt. So. Nein, also, das stimmt. Ich sage eben, wenn du... Also wenn ich ich spiele jedes Civilization, aber ich habe es gespielt, als du rauskommst, 5, 6, ich weiss es nicht mehr. Das ist ja auch schon ein paar Jahre her. Also das, ich wollte einfach sagen, wenn man jetzt die Grundzüge von diesen Civilization einigermaßen kennt, oder eben so, dass du wuselst herum, sammelst Ressourcen, baust, dann glaube ich, habe ich das Gefühl, ist der Einstieg dann ist es sicher einfacher. Also wenn du gar keine Civilization kennst, dann ist es schon so, dann ist es definitiv überwältigend, weil du hast so viel Währungen und weißt, irgendwie in deinem Ort kannst du irgendwie die Bevölkerung ausbauen, die Kunst ausbauen, dann hast du eben nicht Zufriedenheit, sondern Unzufriedenheit. Das finde ich ein bisschen verwirrend. Du hast, die Unzufriedenheit steigt. Du musst immer die Unzufriedenheit bekämpfen. Das heisst, wenn du irgendwo minus 40 bekommst für Unzufriedenheit, ist das gut. Oder? Dann musst du sie abbauen. Ich verstehe nicht, warum sie das nicht umgekehrt gemacht haben, wie es die meisten Games machen, sie ja mit, wie zufrieden ist dein Volk. Da ist es halt wirklich so,
du hast ich weiss nicht so, einfach damit es noch ein bisschen komplizierter ist.
Ich kann es sagen.
Aber nein, wirklich, also ich finde, es ist mega geil im Vergleich zum Civilization. Ich finde, du hast wie mehr Möglichkeiten spielerisch. Weißt, du kannst Farmen bauen, damit du mehr Aktionspunkte hast. Oder eben, dass du mehr Kriegspunkte hast. Du kannst so Baracken bauen, wo du nachher einfach deine Militäreinheiten kannst silo. Und wenn sie dort einfach rumgammeln, dann tun sie langsam sich ableveln. Also heißt, du hast irgendwie viel mehr Sachen zu machen, finde ich. Und es ist wirklich eines von denen, hey, immer nochmal einen Zug. Okay, ja, okay, komm, den nächsten mache ich noch, weil ich muss noch das und das und das und die, das Schiffli muss ich schon noch geschwind hinschicken. Ah, das greift, ja, wirklich, jetzt greift mich der noch an. Ja gut, den mache ich noch fertig. Und ich finde es wirklich recht, recht geil. Und es kostet 35 Stutz, glaube ich, im Epic Store. Wenn man keine Vorkenntnis hat, das stimmt, Martin hat schon recht, dann das, eben, schaut euch mal ein Video an, das sind schon sehr viele Sachen. Aber ich finde, es erklärt mit diesen Tooltips immerhin verständlich. Also ich finde, du kannst einen anschauen und er sagt dir, der wirkt sich aus auf das, oder? Aber
absolut. Nein, es ist schon alles erklärt im Spiel. Ich meine nur, es ist eine Aufgabe, das alles zu lesen.
Und absolut.
Das brauchst du wie, eben, ja. Ich bin so im Luca-Feeling, so easy, alles soll so leichte Unterhaltung sein. Und das ist es definitiv nicht. Also.
Ja, das stimmt. Ja. Also kommt dann, das erzähle ich noch gleich vom Wildermyth. Das ist, ich nenne es mal ein Rollenspiel. Es sieht auf den ersten Blick nicht sehr schön aus, finde ich. Also weißt du, es ist ein... Warte, ich auch vielleicht für dich zuschauen, noch ein Video drin. Es ist wie so ein Dungeons... Es hat etwas von Dungeons and Dragons, aber weißt du, wenn du es... Oder Pen and Paper, aber also, weißt du, wenn du es mit einem würdest spielen...
So Papieraufsteller. So handausgeschnittene und handzeichnete Papieraufsteller.
Genau.
Hoppla.
Hört ihr das?
Was war das? Jetzt habe ich etwas gehört, ja.
Das ist... Der Nachbar, der in die Wand bohrt.
Schön.
Geil, geil.
Exklusiv für das. Nach der Blaskapelle im Helikopter habe ich jetzt auch noch den Bohrnachbar
für euch bereit gemacht.
Die haben alle abgemacht für unsere Podcast-Aufnahme. Nein, tut mir leid, ich tue mich da muten. Aber ich habe Wildermyth auch gespielt, im Fall übrigens.
Ah, geil. Ah, super. Dann kannst du da noch ergänzen. Ich habe noch nicht so viel gespielt, aber ich habe schon mal ein Ähnliches vorgespielt. Jedenfalls, das ist Fantasy-Setting. Du hast eine Übersichtskarte, machst am Anfang deinen Held, wo du dann kannst selber designen, oder? Das ist wirklich so einfach von Hand zeichnet. Und dann wählst du eine von diesen Kampagnen aus. Es hat, glaube ich, irgendwie 10 verschiedene. Unterwegs lernst du dann neue Leute kennen, kannst deine Party vergrößern und gehst mit denen auf Abenteuer. Oder? Und das ist auch ein bisschen rundenbasiert. Also je länger du amigs wartest, desto grösser wird die Bedrohung von den Gegnern. Du hast meistens einfach irgendein Ziel oder irgendwie, also alles mit Story und so, wirklich sehr schön erzählt wird. Und ich muss wieder das Video wegmachen, es lenkt mich einfach zu fest ab. Aber ich glaube, man hat es gesehen, wie es aussieht. Weil eben genau der Stil finde ich auf den ersten Blick, ich mache da nicht unbedingt so einladend, finde ich. Also gerade die Übersichtskarte, das ist so ein bisschen, weißt du, auch Dialog, wenn du mit jemandem redest, dann ist es wie so die Comic-Feldli, die Panels, oder? Und dort sind dann die Figuren drin und reden miteinander. Und die Schrift sieht fast wie Comic Sans aus, aber Kampf selber.
Das habe ich eh das Geilste gefunden, die Comic Sans Schrift am Anfang. Habe ich gewusst, das war aber geil gewesen, weil sie die Comic Sans Schrift gewählt haben, habe ich gewusst, okay, die darfst du einfach jetzt nicht allzu ernst nehmen. Und darum habe ich auch den Comic-Stil so ein bisschen auf die ja, ist noch witzig und cute Schultern genommen und kann man auch mögen, so nach dem Motto.
Ja, genau. Es ist sehr viel Liebe steckt drin. Und ich muss auch wirklich sagen, wenn du kämpfst, dann baut sich wie so ein Dungeon auf, oder? Wo du so top-down siehst und du kannst dich dann auf diesen Feldchen vorbewegen und dann sieht es wirklich aus, als hättest du so ein Kartonfigürchen, wo du so auf deinem Spielbrett vorwärts bewegst. Und dort dann ist eben, du hast nicht mehr Figuren, es gibt natürlich Krieger und Bogenschützen und Magier und tausend Fähigkeiten, die sie lernen können. Du kannst eine neue Waffe geben, all das typische Rollenspielzeug. Bei den Magiern vielleicht noch, was ich noch cool finde, die können so infusen. Die können die Objekte, die auf der Karte sind, infusen, zum Beispiel einen Baum, und können sie dort in die Luft jagen und dann macht der Flächenschaden durch Splinter, die explodieren. Oder du kannst ein Feuer infusen und das auf den Gegner hetzen als Feuerball. Gewisse Sachen können Gegner blind machen. Das finde ich eine recht geile Mechanik und mit dem kommst du eben auch sehr weit. Also du kannst sehr weit vorne ein Objekt infusen und von dort das wiederum sprengen, sozusagen. Und
das finde ich auch, das ist mega cool, vor allem, weil das ist ja eigentlich, wie vorher, Old World ist ein Kombo aus Civilization und Crusader Kings und Wildermyth ist eigentlich eine Kombination aus Dungeons & Dragons und XCOM. Also,
stimmt, ja.
So könnte man es eigentlich noch gut beschreiben. Und es gibt ja so viele XCOM-Klons. Also von Mario und Rabbids über Schlag mich tot. All die, es macht ja auch viel, das rundenbasierte Taktikkampfzeug. Und alle machen den gleichen Fehler, nämlich erstens, sie machen keine neuen Fähigkeiten und Figuren drin, als das in XCOM wäre. Und das ist eben genau der Zauberer. Das ist mir auch mega positiv aufgefallen, dass mal jemand eine neue Idee hat für eine neue Kampfeinheit auf dem ewig gleiche Spielbrett. Das haben sie sehr gut gemacht. Und andererseits aber haben sie den gleichen Fehler ein bisschen wieder gemacht. Nämlich XCOM hat auch das Zwei-Phasen-System. Entweder bist du im Kampf und dann wirst du immer wieder rausgesummt in das Metagame, wo du so Aliens musst managen und so. Und ehrlich gesagt, wer interessiert sich für das scheiß Metagame, wo du Aliens managen musst? Das führt am Schluss nur immer dazu, dass du irgendwie noch im 50 Stunden spielen, die Mission noch verlierst, weil du das Metagame irgendwie nicht so gecheckt hast wie die Kämpfe, um die es ja eigentlich geht. Und es regt mich immer hure auf, das Metagame. Ich habe überhaupt keine Geduld für das. Und beim Wildermyth ist es ein bisschen ähnlich. Dort hast du nur die Dungeons & Dragons Zwischenszenen, die mit denen Comics gelöst sind. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, Phil. Ich habe dort einfach wie eine Wilde durchgeklickt. So richtig lesen habe ich die Comics nicht wollen.
Hey, ich finde, ich wollte gerade sagen, ich bin ja wirklich wer mich kennt, ich tue sehr gerne Zeug skippen. Aber ich kann wirklich muss sagen, mich hat das noch erstaunt. Das Ganze wirkt so ein bisschen, ich glaube, es ist auch ein bisschen zufallsgeneriert. Aber ich finde es noch strub, die Storys. Ich finde es richtig geile Abenteuer, die erleben. Und das Strube finde ich, deine Party, oder? Ich glaube, die kannst vier in einer Gruppe haben und du wählst halt immer aus.
Nein, zum Teil noch viel mehr, musst du noch weiterspielen.
Nein, aber das, ich meine, du kannst ja nur mit. Du kannst nur vier irgendwo hinschicken, du hast halt vielleicht zwei Gruppen. Also hast
Ich
habe irgendwie sechs oder sieben oder so und habe aber wieder eine Mission, dann muss ich auswählen und kann aber nicht alle mitnehmen.
Ah ja, drauf an.
Und das finde ich jetzt geil. Erstens mal die Figuren miteinander. Es ist wirklich so wie Dragon Age. Die interagieren dann auch miteinander. Dann gehst du irgendwie hin und dann hat vielleicht eine Person gesagt, hey, da ist irgendwie meine. Das ist das Grab von meiner Frau. Haben wir Zeit, um das anzuschauen? Und dann sagst du, ja klar, oder geh hin und dann redet er mit der anderen Person. Und du kannst dann eben verschiedene Dialoge auswählen. Und das gibt dann zum Teil wirklich so eine fortlaufende Geschichte. Und am einen Ort zum Beispiel, solche einfache Sache, dann findet er irgendwo eine Statue mit einem Edelstein. Und dann ist so, ja, was machst du? Grübelst den Edelstein raus oder lässt ihn lieber dort? Und findest so, geh dort, Hosen, aber dann nehmen wir raus den Edelstein. Und dann spickt ihm der Emmy ins Gesicht rein. Und von dort her hat er nachher auch so ein Edelstein im Gesicht. Und der fällt nachher auch von wachsen. Und nachher schlussendlich, jetzt habe ich irgendwie ein Steinschild und ein Steinbein. Und das hat einen Vor- und Nachteil. Und so die persistenten Sachen sind hure geil, finde ich.
Ja, das finde ich auch mega cool. Und also die Edelstein-Geschichte ist eine Story-Geschichte, das ist bei allen so. Aber eben das Steinbein zum Beispiel ist, weil ein von deinen Kämpfern verletzt worden ist. Und dann musst du immer entscheiden, soll er jetzt sterben oder soll er abhauen und eine Verletzung davontragen. Und wenn du dann für die Verletzung entscheidest, eben, dann kann ihm zum Beispiel nachher ein Steinbein wachsen, das zwar ihn langsamer macht, aber dafür mehr Schutz gibt und so. Und das bleibt dann auch für den Rest. Das finde ich auch mega cool gemacht eigentlich.
Also genau das mit dem Sterben, du kannst schon wählen, wenn jemand stirbt im Kampf, entweder okay, verheizt ihn, dann ist es so, ich opfere mich und dann gibt es einfach nur einen super Schlag, der mega viel Damage macht. Oder irgendwie du sagst, nein komm, du zieh dich noch irgendwie irgendwie hab am Leben fest und genau dafür ist dann irgendwie fällt ihm ein Bein oder so.
Mhm. Voll. Also ich muss sagen, ich habe Wildermuth auch noch gut gefunden. Es ist aber ein bisschen ein fauler Kompromiss gewesen, muss ich sagen, weil eigentlich hätte ich ein anderes Game spielen, Griftlands, auch so ein Indie-Game.
Sehr geil, ja.
Hey, ich habe einfach keinen Zugang zu dem gefunden. Ich habe einfach wollen, dass Griftlands irgendwie loswerden. Und ich finde, mit Wildermuth ist es auch noch recht gut vergleichbar. Das sind so Comics, oder? Und dann musst du immer wieder so in die Kampfszene rein. Einmal eben rundenbasierte Taktikkämpfe, andermal ein Deckbuilding-Game. Und ich habe den Let's Play am Montagabend und während ich eigentlich noch easy gefunden habe, weil ich einfach froh war, wie ein cooles Spiel noch gefunden habe, das ich zeigen kann, hat der ganze Chat so gefunden, hey, sorry, aber ist das ein Browser-Game und kann man das auch auf dem Atari spielen und so? Weil alle haben gefunden, hey, das ist irgendwie so altertümlich, das hat gar nichts mit dem Jetzt zu tun. Und da haben sie eben schon auch ein bisschen recht. Das sind wahnsinnig elterliche Mechaniken. So. Es bringt jetzt nicht wirklich irgendetwas Neues zum Vorschein.
Also ich find's einfach schon krass, wie so eine Story zusammenfliegt, wo auf eine Art wie zufällig wirkt, aber irgendwie ich finde immer, du erlebst spannende Abenteuer und auch, dass du nachher die Figuren, also die Legacy-Figuren noch kannst wieder mitnehmen. Ich finde, der Kampf gibt recht viel Flexibilität. Also ich habe es wirklich so ein wildes Abenteuer gefunden und also das ist immer, natürlich ist alles Geschmackssache und ich meine, vor allem der Stil wird nicht allen gefallen, aber ich glaube irgendwie auf Steam ist das im Fall der Riesenhit, das Game.
Ich weiß, genauso wie Griftlands. Und das finde ich eh zurzeit, ich meine.
Aber das findest du auch nicht gut?
Nein.
Das ist ja auch Geschmackssache. Also, das ist overwhelmingly positiv. Das ist immer alles. Eben. Ich wollte nur sagen, dass man muss, wenn man es schon anschaut und scheiße findet, dann ist es nicht richtig. Griftlands, das ist auch eins. Es ist halt, man muss es wirklich, ich finde, wenn man es nicht liest, und ich bin halt auch, da bin ich immer schuldig, dass ich das oft skippe, aber das ist nur, ich finde, es lebt von dem, wenn man es nicht liest.
Wirklich?
Und einfach, ja, das
ich habe am Anfang immer mitgelesen und gefunden, das ist so uninteressant. Es geht nur immer darum, willst du Söldner sein, willst du den Job machen? Ja, also gut, dann gehst du halt, bringst dich um, überzeugst dich, kommst wieder zurück, willst du den nächsten Job machen? Es ist sowieso, soll ich die Dialoge lesen? Ich habe wirklich ein bisschen mir also, schwer tun.
Also ich finde halt, einerseits finde ich, kreiert es halt die Welt dort, tut sich ihr Leben einhauchen. Und dann das andere ist halt, wie die Wechselwirkung, weißt du, irgendwie, wenn du im Griftland geht es dann oft irgendwie darum, schlussendlich tötest du den oder lässt ihn leben oder befreundest den. Und wenn es dann später wieder irgendwo zurückkommt und so, das finde ich nicht witzig. Klar, wenn ich alles skippe, dann check ich es halt einfach nicht, was ich da vor ein paar Zeug gemacht habe. Griftlands finde ich vor allem vom System natürlich einfach ganz geil. Ich finde die Mechaniken mit den Karten extrem komplex. Und was du dort kannst für Kombos machen und so, ziemlich abgefahren. Aber ich bin in dem Fall auch nicht so weit drin.
Ja, ich weiß nicht, vielleicht müsste ich noch weiter. Ich habe irgendwie einfach klickt es nicht. Und wenn es nicht klickt, eben, es gibt so Sachen, die liegen du, einem nicht. Es kann einem nicht alles liegen, finde ich.
Es gibt ja auch wirklich genug.
Ich finde es eben interessant, es gibt ja wirklich genug, ist eben genau das gute Stichwort, weil es gibt zurzeit so viele, so hochgelobte Indie-Games. Die können alle irgendwie raus mit eben, also von Old World über Griftlands, über Wildermuth. Die haben alle nur so 8er, 9er, 10er Wertungen. Hingegen all die AAA-Titel, die in den letzten Jahren rausgekommen sind, die haben wir alle nur verrissen, weißt du? So. Und die sind, manchmal, wenn ich so zurückdenke, denke ich, ach, es wäre schon schön, wenn mal wieder so ein grosses Game rauskommt, die Täter aus ein oder andere Auge zudrücken. Es kommt einfach nicht.
Das nächste, was ich mir, glaube gebe, wo, ihr müsst euch mal noch kurz einen Trailer anschauen, du kannst es nicht anschauen, ist Cruelty Squad, also cruel, oder wie bösartig, Cruelty. Oder? CR, oder? Cruelty Squad. Wirklich, das ist optisch anders hässlich und das sage ich sensationell.
Oh shit.
Ich habe wirklich von verschiedensten gehört, das sage ich
auf eine Art Cruelty Sport.
Squad. Squad.
Cruelty Squad. Ja, es sieht wirklich fantastisch schrecklich aus.
Ich habe nur von anderen gehört, auch Podcaster und so, das ist irgendwie, einerseits stoßt sich ab, wirklich, du kommst fast Kopf über, aber es muss so genial sein von den Mechaniken, was du kannst machen, aber wirklich, wenn du den Trailer schaust, finde ich so, alter Schwede, das ist schon in den 90ern hässlich gewesen.
Aber das ist natürlich eine Absicht, pure Absicht.
Ich gebe mir noch und ich melde mich dann mal zurück, weil so wie das gelobt wird, muss ich sagen, ich muss das mal ausprobieren.
Das weiss, für ein Let's Play habe ich das Gefühl.
Das. So selten. Ich habe alle Augenkrebs überall. Genau, komm, stimmt. Vielleicht das hässlichste Game ever. Ja,
wirklich.
Kann man einen Clickbait-Titel reinhauen und gut ist.
Ja, absolut.
Also komm, sind wir durch? Ich muss mich langsam ein bisschen.
Jawohl.
Ich habe zu viel Mate getrunken.
Danke für all die Infos zum Schluss.
Mann. Ja, ich habe es gesehen, euch in den Augen, euch hat das interessiert.
Das ist ein schöner Abschluss, finde ich. Mit dem,
ich finde auch, das kann man eigentlich genau so stehen
lassen. Da habe ich auch schon ein Zitat für den Titel: Ich muss go beißen.
So, jetzt fertig.
Grossartig. Also, Martina, vielen Dank fürs Mitmachen. Sag nochmal, wo man deine Sachen findet.
Bei SRF Digital, wir streamen auch. Wir haben auch so eine lustige Talkrunde jeden Mittwoch und am Montagabend spielen wir jeweils auf unserem YouTube-Kanal. SRF Digital.
Top.
Danke für die Einladung, hat Spass gemacht, ja. Wie immer.
Dankeschön fürs Kommen.
Ja klar, immer wieder. Der Simon laden wir jetzt einfach nicht mehr ein. Und er hätte müssen reinlassen, dann wüsste es jetzt.
Ja, dann wüsste es jetzt.
Das sind zwei Wochen Vorwarnung oder so, wie es in den USA so ist.
Kannst du am Tag also vorher sagen, also Simon, morgen, gell?
Das lang. Du kannst ihm sagen, der nächsten Sitzung. Also,
oh, ja. Ich sage, man muss reinlassen, es hat eine wichtige Info für ihn.
Ja, genau. Schluss besonders. Also, dann ja, danke fürs Zulassen. Ah, vielleicht noch ein Teaser. Am Samstag ist noch Digitech Playground Sessions mit dem Landwirtschaftssimulator. Gibt es einen Landwirtschaftssimulator E-Sport? Etwa ab dem 1, glaube ich. Das will ich moderieren, ich habe keine Ahnung. Ich habe das Video geschaut, ich glaube, ich check's. Also, ich mache nicht mit. Ich habe gefunden, ich kann nicht mitmachen, weil das Team, das mit mir müsste spielen, die würde mich hassen. Also genau, das streamen wir. Also, danke miteinander und tschüss zusammen.
Tschüss.
Tschüss.